Radio 1, das Berlinale Radio.
Er ist ohne Frage einer der wichtigsten deutschen Filmemacher und er hat ein ganz besonderes Werk geschaffen. Inzwischen kann man das schon sagen, es ist also ein Gesamtwerk, das entstanden ist. Dokumentarisch gearbeitete Spielfilme gemacht, sind immer besondere Ansätze. Und wenn er einen neuen Film macht, und das kann manchmal ein paar Jahre dauern, dann ist man sehr neugierig und freut sich sehr drauf, weil man weiß, man bekommt da keine Dutzendware, sondern man bekommt genau das, was er will, nämlich auch eine Verstörung, etwas, was ihn aufwühlt, was einen sehr, sehr lange beschäftigt. Ich denke übrigens allerdings in diesem großen Werk, zu dem Himmler-Projekt zum Beispiel gehört und vieles andere, ist das ein besonders zugänglicher Film. Das ist ein Film, mit dem wirst du zum ersten Mal wahrscheinlich richtig groß Kasse machen und die Kinos füllen, wenn er dann ins Kino kommt. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist. Roman Kamaka ist endlich mal wieder bei uns.
Hallo. Guten Abend.
Wobei das nicht der Todmacher damals mit Götz George auch ein Welterfolg sogar war. Er hat dann damals ja auch einen Preis bekommen in Venedig dafür als bester Darsteller, den er dir verdankt. Romald, und wir sind ja hier, das freut mich ganz besonders, in der Nähe des Zoos. Also, den kann man quasi sehen. Wenn man es hochgeht, sieht man die Affen, wie sie da schlafen. Aber der Zoo, von dem du erzählst, also der unsichtbare Zoo, so heißt dieser Film im Forum der Berlinale, 3 Stunden, super spannend, der ist eben nicht der Zoologische Garten in Berlin, sondern du bist in Zürich. Ich habe auch gemerkt, in der Presse und so in Zürich, die finden das toll, dass du dahin gegangen bist, weil die haben auch eine sehr innige Bindung. Also zu dem Zoo, zu den Leuten, die da arbeiten. Ist das so in Zürich?
Auf jeden Fall. Also die ganze, sagen wir mal, Stadt identifiziert sich mit dem Zoo. Also die ganze Stadt, also viele. Mhm. Und es ist so etwas, wofür sie sich auf jeden Fall nicht schämen.
Das müssen sie auch nicht, wenn man einen Film sieht. Wie ist jetzt überhaupt die Idee entstanden, zu sagen, also ich muss dazu sagen, ich liebe Zoos. Ich liebe wirklich so, wenn ich in einer fremden Stadt bin, ich gehe da immer hin. Ich finde das als Inszenierung so fantastisch, was genau dein Film ja auch miterzählt. Was war es bei dir?
Also bei mir ist so, dass, noch näher an, okay. Also bei mir war es so, dass ich 2007 von der Süddeutschen Zeitung eingeladen wurde, nach Kassel zur Documenta, um zusammen, damals war die Levi Charov dabei und der Thomas Meinecke, der Musiker, und DJ Westbam. Mhm. Wir waren ungefähr 4 Leute und wir sollten so eine Art Vorberichterstattung schreiben über die Documenta. Und bei dieser Reise, es ging 1-2 Tage, hat mir DJ Westbam erzählt, dass er eine Jahreskarte hier im Zoo hat, West-Berlin. Und das hat mich insofern überrascht, weil ich auch in Zoo-Nähe wohne, aber noch nie im Zoo war. Und ich war auch davor in München auch in Zoo-Nähe und war dort auch nicht im Zoo. Und dann dachte ich mir, okay, ich versuche das jetzt mal. Und so entstand eigentlich das Interesse am Zoo. Und dann habe ich angefangen, damals gab es so eine kleine, die hieß Flip HD. Das war so eine der ersten HD-Kameras, die man sich so in die Tasche stecken konnte. Und damit habe ich angefangen, im Zoo kleine Minifilme zu drehen. Und so ist das entstanden. Und aus dieser Serie von Minifilmen ist zum Beispiel einer der 4 Beiträge entstanden, die ich dann 2013 im Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig gezeigt habe.
Was für ein langer Weg, dazu sagen. Jetzt hättest du wahrscheinlich, wir müssen das ja auch erzählen, warum auch nicht, ganz gern hier gedreht, einfach weil es deine Heimatstadt ist und du es nicht so weit hast. Aber das ging irgendwie nicht. Also deine Vorstellung und die vom Zoo waren nicht so ganz kompatibel?
Naja, ich habe dann 2015 bin ich dann an den Zoo herangetreten und der Zoodirektor damals, das war der Herr Knierim, neuer Zoodirektor, der war davor in München, der hat uns dann auch die Genehmigung erteilt und wir haben dann die Finanzierung aufgebaut. Das hat fast über 2 Jahre gedauert. Und dann haben wir im Herbst 2017 angefangen zu drehen. Und dann aber nach 10 Drehtagen und insgesamt dann 3 Produktionsjahren die Arbeit eingestellt. Ja, wegen fortgesetzter und nachhaltiger Behinderung der Dreharbeiten durch Mitarbeiter des Zoos.
Aber wir müssen das erklären, was dein Konzept wirklich ist für diesen Film, was wir jetzt auch sehen. Ja. Weil das ja offensichtlich in Zürich funktioniert hat und hier nicht. Was ist es?
Ja. Also das Konzept ist, dass der Film erstmal keinen Kommentar hat. Keine extradiegetische Musik, so nennt man das, wenn man also keinen Musical Score drauflegt. Es gibt auch keine gesetzten Interviews, sondern es ist die reine beobachtende Kamera. Und da war das offenbar ein bisschen, die wussten das alles. Zudem wollte ich dann 3 verschiedene Perspektiven im Film immer verfolgen. Das ist einmal die Besucherperspektive, einmal die Stallperspektive und als 3. dann die administrative Perspektive. Perspektive. Also Geschäftsleitungsrunden oder Sitzungen von Kuratoren oder Edukationssitzungen und so weiter. Und da war dann innerhalb des Zoos offenbar das nicht richtig kommuniziert. Und dann gab es eine graue Eminenz im Zoo. Ich nenne sie, wir sind ja auf dem Filmfestival, den Darth Vader des Westberliner Zoos. Ja, und das war dann eine Figur, die sozusagen mehrere Funktionen innehatte. Und das war dann irgendwie, ja, man ist da sozusagen in diese innerstrukturellen Probleme da geraten. Und das war dann einfach irgendwann nicht mehr gut, da nochmal weitere 40 Tage
zu tun. Natürlich. Du hast es also dann in Zürich gemacht, die waren offenbar doch offener. Und ich muss dir sagen, um gleich mal bei dieser Administrationsebene zu bleiben, man denkt ja jetzt zur Sitzung und so, was ist ja furchtbar, was reden die denn da und so. Es ist aber wirklich total interessant, denen zuzuhören und zu sehen, wie leidenschaftlich die sind. Meine Lieblingsstelle übrigens, musst du dich wundern, ist eine ganz kleine, da hält auch jemand so total trockenen Vortrag, welche Tiere da jetzt geboren sind und was sie kriegen, was zu essen. Und dann sagt er, da ist ein Lamm geboren. Und das ist so süß. Also plötzlich bricht es aus ihm raus, wie süß das Lamm ist. Das ist eine Sternstunde in diesem Film, finde ich, wenn man das Menschliche da auch sieht und sieht, dass die Leute das mit Liebe und Leidenschaft offenbar wirklich betreiben. Was habe ich so gesehen?
Also, dass sie das mit Leidenschaft machen und sozusagen mit dem besten Wissen, das sie haben, das ist definitiv so. Diese Szene, von der du schreibst, ist die Geschäftsleitungsrunde. Und das ist dann der Leiter des Tierbereichs, der dann eben erzählt, welche Tiere kommen, zum Beispiel die Koalas, die dann neu kamen, aber beschreibt auch, welche Tiere abgegangen sind, so, das ist quasi der Terminus, den die benutzen, und welche Tiere neu geboren wurden. Und dann gibt es halt den lachenden Hans, das mag ich eigentlich fast noch lieber, das ist dann der Kokabura, der lachende Hans, und danach kommt eben ein Ouessant-Schaf, eine sehr beliebte Schafrasse. Und da ist er ganz gerührt. Ja, das ist so herzig sein.
Ja, das finde ich einfach schön, diesen Augenblick. Und jetzt merken wir schon, du bist ja wahrscheinlich jetzt ein absoluter Kenner auch geworden. Du kennst doch alles jetzt, jede Ecke. Das macht diesen Film ja so reizvoll. Das heißt, der unsichtbare Zoo, da kommen wir noch drauf. Aber es ist ja wirklich auch ein Bereich, den wir nicht sehen. Wir sehen, wie die es vorbereiten, wie sie füttern, was hinter den Kulissen passiert. Also das konntest du alles sehen. Ich finde das ein super Privileg, was du natürlich auch schön nutzt für deinen Film.
Es ist definitiv ein riesiges Privileg, weil wir haben ja dann, nachdem das hier in Berlin nicht geklappt hat, versucht, in Leipzig Kontakt aufzunehmen, weil es gibt vielleicht einfach nochmal als Hintergrund, es gibt ein Ranking in den europäischen Zoos, das ist ein Brite, der das betreibt, der besucht sozusagen alle Zoos, ich glaube ungefähr 150 Zoos, und in diesem Ranking belegen die ersten 5 Plätze Zoos aus deutschsprachigen Ländern. Mhm. Also es ist Wien Nummer 1, dann Leipzig, jetzt ist Zürich mit Leipzig Nummer 2, dann kommt Basel, dann 4, ja, die sind jetzt sozusagen aufgerückt. Ja. Auf jeden Fall Berlin, München ist sozusagen Nummer 5.
Ah, ja.
Und die haben alle abgesagt. Und die einzigen, die bereit waren und auch relativ unkompliziert, das waren eben die Zürcher. Und wir haben das ganze Projekt, und das ist, glaube ich, das Besondere, was so gut erklärt, mit welchem Vertrauen die uns gegenübergetreten sind. Wir haben das alles mit einer E-Mail gemacht.
Also kein Vertrag,
nicht? Kein Vertrag, nur eine E-Mail. Und das ist eigentlich das Besondere daran. Und die einzige Einschränkung war, dass ich jetzt nicht im Hintergrundbereich der Menschenaffen durfte und auch nicht bei den Elefanten. Und das hatte Sicherheitsgründe.
Ja, und da sind wir auch sehr dankbar für, sonst hättest du sie möglicherweise nicht zu Ende bekommen und würdest jetzt nicht hier sitzen. Aber was
ein Zoo ist gefährlich.
Ist gefährlich. Ja. Also was ich wirklich faszinierend finde, um das Unsichtbare nochmal aufzugreifen, das eine ist das Offensichtliche, was ich gerade gesagt habe, also Bereiche, die wir nicht betreten können. Aber mir ist bei deinem Film nochmal klar geworden, Zoos sind Inszenierungen, wie Filmsets oder auch im Rummel, wenn man eine Geisterbahn baut oder sowas, ne? Theatersets. Das zeigst du so schön, die bauen eben Welten und versuchen ja als moderner Zoo, das vielleicht wiederum uns so zu verbergen, vor uns zu verbergen, dass es eben künstliche Welten sind?
Ja, also sagen wir mal, ich würde sagen, niemand im Zoo leugnet, dass es nicht Natur ist. Ne? Also jeder weiß und sagt immer, das ist menschengemachte Nachbau von Natur. Und dann gibt es aber verschiedene Akzente in dieser Inszenierung. Und ein Akzent ist zum Beispiel das, was man im Kino auch kennt, das ist die immersive Inszenierung. Das heißt, die haben zum Beispiel eine sehr berühmte Ökosystemhalle gebaut, die ist 2004 eröffnet worden, in der hat es einfach immer über 25 Grad. Das heißt, du bist in dieser Halle auf dem Zürichberg, ist immer 25 Grad und es soll dir das Gefühl vermitteln, dass du irgendwie im Regenwald von Madagaskar bist. Und das heißt auch Masoala, weil da gibt es einen Naturpark und das ist dann die Referenz an ein Naturschutzprojekt, das die fördern in Madagaskar. So. Und das Zweite ist, dass du dann also in dieser Halle bist, du fühlst die Temperatur, du weißt, dass hier Tiere sind, aber du siehst sie nicht. Und das ist auch Teil der immersiven Inszenierung, dass du akzeptierst, dass du sie nicht sofort siehst. Du hörst sie vielleicht sogar eher. Und all diese Bereiche sind Teil der, ja, der Inszenierung, wie man das baut. Und ein zweiter wichtiger Faktor, der jetzt sehr stark mit Kino konnotiert ist, ist einfach der Kunstfelsenbau. Mhm. Und das hat eine Tradition im Hamburger Zoo in Hagenbeck. Die haben 1908 damit angefangen, sozusagen die Kunstfelsenbautechnik einzuführen. Und das hat sich europaweit etabliert. Und da gibt es Spezialisten, zum Beispiel im Zoo Zürich waren Leute aus Halle, die das gemacht haben. Und diese Kunstfelsenbautechnik, das ist etwas, was wir halt aus Babelsberg kennen, wenn du so willst.
Ja, faszinierend.
Oder aus Stummfilmen, indisches Grabmal, 20er Jahre.
Ja, genau.
Das ist alles Kunstfelsenbau.
Ja. Du beobachtest ja auch den Bau dieser neuen Freianlage, übrigens mit dem Leipziger Boden heißt das.
Ja.
Das fand ich auch sehr interessant. Sind wir dabei, wir sind in der Corona-Zeit dabei. Auch das fand ich spannende Beobachtung. Aber was ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist ja der Punkt, der Film wirft ja unendlich viele Fragen auf, die man sich stellen kann, aber auch nicht muss. Man sieht die eingesperrten Tiere, man sieht, dass sie es sehr gut haben, aber sie sind trotzdem eingesperrt, das zeigst du mal wieder. Man sieht die verfütterten Tiere. Auch das hat Leute auch schon geschockt. Das ist die Illusion, die wir haben wollen. Wir gehen dahin, sehen die Tiere, denken nicht drüber nach, irgendwas müssen die auch essen. Allein wie diese tiefgefrorenen Mäuse angeliefert werden in solchen komischen, eingeschweißten Verpackungen. Das ist schon ein komischer Anblick. Es wird ja auch ein Zebra verfüttert, das hat auch für einen großen Wirbel gesorgt, ne? Also ich glaube in Zürich auch. Eigentlich sind das Dinge, die wir wissen, die wir aber vielleicht nicht so genau wissen wollen.
Ja, also sagen wir mal so, klar gibt es die erste Annäherung an Zoo, dass das etwas ist für kleine Kinder. Ja, und wir gehen da auch immer mit den kleinen Kindern hin. Es gab ja eine Zeit lang, dass zum Beispiel Familien, die Kinder geboren haben, dann eine Jahreskarte bekommen haben umsonst. Das war jetzt, sagen wir mal, vor 10 Jahren hier noch der Fall. Das ist jetzt nicht mehr so, glaube ich. Aber das heißt, wir assoziieren den Zoo als etwas, was mit dem Kind zu tun hat. Und natürlich bedeutet es, dass es sozusagen ein Familienerlebnis ist. Also das sozusagen für die ganze Familie, was wir ja auch aus dem Filmbereich kennen, dass wir sagen, das ist ein Film für die ganze Familie. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ein Zoo Probleme hat oder sagen wir mal Entscheidungen treffen muss, die genau diesem Bild in der Öffentlichkeit widersprechen. Das heißt, man kümmert sich um die Zucht. Zucht ist ein wichtiges Element, um zu zeigen, dass es einem Tier gut geht im Zoo, wenn die Zucht funktioniert. Aber es ist so, dass halt die Verhütung bei Tieren nicht immer funktioniert. Und wir haben zum Beispiel in unserem Film eine Geschichte, dass die sich überlegen, was sie jetzt mit den Tapiren machen. Also die Kontrazeption funktioniert nicht. Und es hat einen negativen Einfluss auf den Uterus dieser jungen Tiere. Und da wird darüber diskutiert, ob man eben wieder ein Jungtier zulässt. So. Das kann aber dazu führen, dass dann die Anlage, das gilt für viele Zoos, die Menge an Tieren nicht mehr, halten kann. Und dann müssen die Entscheidung treffen, das Tier abzugeben. Und wenn sie das Tier in einen anderen Zoo in Europa von mir aus auch Übersee nicht abgeben können, dann müssen sie es wahrscheinlich dann töten.
Das sind auch große moralische Fragen, weil immer klar wird in deinem Film, wir verwalten diese Tiere mit den besten Absichten, aber wir verwalten sie. Wir sind sozusagen die Herren in diesem Augenblick über sie. Das wird alles mit erzählt. Noch eine letzte ganz einfache Frage. Also wenn du jetzt mit deiner Tochter, früher ist sie ja nicht in den Zoo gegangen, offenbar nicht, aber jetzt macht das wahrscheinlich doch öfter, weil das ja super auskennt. Wo würdest du zuerst hingehen? Was ist so das Tolle? Also jetzt nehmen wir jetzt unseren Zoo. Die Tiere sind da halt auch da. Dein Lieblingstier im Zoo.
Also ich muss jetzt sagen, dass ich seit den Dreharbeiten nicht mehr im Zoo war.
Warst du viel jetzt da, ja.
Ich war das letzte Mal mit Flüchtlingen aus der Ukraine, die aus Kharkiv kamen. Und dann dachte ich, das waren drei Familien, dass die Kinder sich freuen, wenn sie da wenigstens diese Art von Ablenkung haben. Wobei das ziemlich interessant war, weil es gibt ja auch einen Zoo in Kharkiv. Und ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern, aber da wurden die Personen, die sich dann noch um die Tiere gekümmert haben, im Zoo hingerichtet. Und das war sozusagen Teil unserer Begegnung und unserer Zeit im Zoo. Und ich denke, dass es fast gar keine Rolle gespielt hat in dem Moment, welches Tier.
Das Tier, das ist klar.
Das ist, glaube ich, das. Aber sagen wir mal, aus der Erfahrung heraus im Zürcher Zoo kann man sagen, dass ich, sagen wir mal, neu für mich entdeckt habe, Tiere aus Südamerika, die ich einfach nicht kannte. Und da gibt es zum Beispiel eine Affenart, das sind die Gelbbrustkapuziner, die ich ganz liebe, die sind nicht im Film. Und dann gibt es wunderschöne Tiere, die heißen goldene Löwenäffchen. Das sind relativ kleine Tiere. Und von denen gibt es noch 3000.
Robert, ich danke dir ganz herzlich. Es ist ein schönes visuelles Erlebnis eben auch, was er geschildert hat. Also dieser Regenwald, so beginnt ja der Film auch. Dass man wirklich einen Augenblick erstmal denkt, was heißt hier Zoo? Ne? Es ist eine ganz andere Welt, es ist eine eigene Welt, die wir betreten können mit dir. Und zwar in Bereiche, die wir sonst nie gekommen wären. Es ist auch, ich sag's was mal wieder ganz gern, eine RBB-Koproduktion. Also wir machen auch richtig, richtig schöne Sachen. Zum Beispiel diesen Film mit Arte und anderen Anstalten natürlich zusammen zu produzieren. Aber wir waren der federführende Sender, wie man so schön sagt. Freut mich wirklich sehr. Ja, danke schön. Ich liebe das mal als Mittagsbonus. Der unsichtbare Zoo, also hoffentlich dann auch bald mal im Kino. 3 Stunden, warum nicht? Die vergehen wie im Fluge. Aber ich frage mal jetzt ganz direkt, 15.30 Uhr, wer hat denn morgen Zeit um 15.30 Uhr? Also jetzt wirklich nicht einfach melden, wenn man eine Freikarte abfassen will, sondern wenn man sich sagt, ich gehe da morgen hin ins Kubix am Alex um 15.30 Uhr. Robert hat 2x2 Freikarten mitgemacht. Na? Überlegt euch noch um. Es kommt gleich Musik und in der Zeit würden wir die Freikarten verschenken, denn das sind wirklich die letzten Möglichkeiten, die noch nicht ausverkaufte Vorstellung. Morgen um 15.30 Uhr im Kubix 7 und gleich für euch vielleicht auch umsonst. 3 Stunden muss man sich genau überlegen, also nicht einfach vergeuden, sondern überlegen, ob ihr dabei sein könnt. Und ich danke dir natürlich ganz herzlich, Robert Kammacker war bei uns, der unsichtbare Zoo. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.